Willkommen in der sechsten Folge des Podcasts Buche Akut – Forschen für die Buche von morgen. In dieser Podcast-Reihe wollen wir unser Projekt Buche Akut vorstellen. Und wenn ihr neu hier seid und mehr über die Hintergründe unseres Projektes und die Forschungsansätze der einzelnen Vorhaben hören möchtet, dann startet am besten bei Folge 1. Ich bin Dominik Seidel, Professor an der Uni Göttingen und Gastgeber in diesem Format. Ihr habt nun schon eine ganze Weile nichts von uns gehört und seit dem letzten Mal ist viel passiert. Deswegen freue ich mich nun, zwei alte Bekannte in dieser Folge zu Gast zu haben. Jan Tropf und Joscha Menge kennt ihr bereits aus den ersten Folgen. Diesmal haben sie aber erste spannende Forschungsergebnisse im Gepäck. Herzlich willkommen, Joscha und Jan. Schön, dass ihr da seid. Meine erste Frage geht an dich, Joscha, und zwar würde mich interessieren, welche Umweltfaktoren haben denn eigentlich nach euren Erkenntnissen jetzt den größten Einfluss auf die Buchenvitalitätsschwäche beziehungsweise auf diese jetzt zu beobachtenden Schäden in unseren Buchenwäldern gehabt? Könnt ihr dazu schon was sagen?
Ja, möchtest du die einfache oder die komplizierte Antwort?
gerne die einfache, solange sie richtig ist.
Einfach würde ich sagen, es ist der Klimawandel. Das ist tatsächlich doch so, dass das einfach den größten Effekt sicherlich hat, diese extreme Dürre. Aber wir schauen natürlich auch uns an, was noch so an Einflussfaktoren möglicherweise
eine Rolle spielen. Welche guckt ihr
euch da an? Also meine Analysen sind ja so quasi von oben, aus dem All aus, mit Satellitenbildauswertung. Ich nutze da so einen Index, der nennt sich Forest Condition Anomaly Index vom Helmholtz Umweltforschungszentrum. Und da wird quasi aus dem All gemessen, ob ein Pixel in gewisser Weise von der normalen Vitalität abweicht. Und da hat man also Abweichungen nach oben oder unten, ob es dem Pixel oder dieser Fläche schlechter oder besser geht als im Durchschnittspixel. Und das haben wir uns jetzt über die Jahre angeschaut und haben dann geguckt, wie haben sich diese Werte verändert und die dann eben in Zusammenhang gesetzt mit verschiedenen Informationen, die wir zur Umwelt haben. Also Wetter, aber auch Bodendaten aus so einem Geländemodell und auch Daten aus der Bodenkartierung, also sprich welches Substrat
welche Hangneigung ihr wisst, genau. Welche Himmelsrichtung neigt sich der Hang, kriegt er viel Sonne, kriegt er wenig Sonne. Okay. Und sieht man da schon, dass sich irgendwelche dieser Faktoren gegenseitig beeinflussen oder sind die eigentlich alle gleich wichtig? Oder nicht nur gegenseitig beeinflussen, sondern gegenseitig verstärken vielleicht sogar?
Also man kann die schon auch in gewisser Weise ranken so ein bisschen. Also man kann sehen, welche Faktoren haben einen höheren Einfluss und welche sind weniger wichtig. Aber klar, es gibt auch bestimmte Umweltfaktoren, die sich gegenseitig bedingen. Und da ist es wahrscheinlich das prominenteste Beispiel eben der Wasserhaushalt. Also es reicht nicht nur, einen halbwegs guten Niederschlag zu haben. Also auch wenn der Boden eben auch kein Wasser mehr speichern kann, dann bringt das auch nichts. Also diese Kombination aus Regen und Boden ist, glaube ich,
es nützt nichts, wenn man viel gießt, aber das Wasser läuft unten wieder raus.
Genau. Okay. Ja.
Und seht ihr da was betreffend der kleinen Bäume? Also sieht man da Muster, in denen man quasi erkennen kann, dass die jungen Bäume, die unten drunter stehen, jetzt eine Chance haben? Wir hatten in unseren vorherigen Folgen ja angesprochen, dass in vielen dieser Wäldern der Unterstand, wie der Fachmann sagt, also die jungen kleinen Bäume, recht kräftig reagiert haben mit Wachstum sozusagen auf das Ausfallen der großen alten Bäume, die ihnen vorher den Schatten gegeben haben, aber auch das Licht genommen haben. Also die Bedingungen sind für diese Bäume tendenziell jetzt erstmal besser geworden. Aber die stehen natürlich jetzt, wenn oben irgendwann mal alles tot ist, auch alle in der Sonne und sind auch alle mit der Trockenheit konfrontiert. Sieht man da ein Muster, dass die Bäume klarkommen oder erkennt ihr jetzt auch, dass die jungen Bäume auch sterben?
Nee, im Gegenteil. Also es ist schon tatsächlich so, dass junge bis mittelalte Bestände tendenziell eher an Vitalität zugenommen haben oder auch nach wie vor vital sind. Das geht dann eher so im Ausreifestadium, sag ich mal. Also die wirklich hohen alten Bäume sind doch eher die, die jetzt betroffen sind. Also bei jungen Buchen, auch da gibt es natürlich, das konnten wir auch in unseren Feldarbeiten natürlich auch beobachten, teilweise erstaunlich junge Buchen, die auch schon Schäden in der Krone haben, aber im Großen und Ganzen sind es eher die alten Bäume, die betroffen sind.
Das leitet eigentlich ganz schön über zu eurer Arbeit, Jan. sind denn, das hatten wir nämlich letztes Mal nicht beantworten können, oder wir wussten es noch nicht, als wir die vorherigen Folgen aufgezeichnet haben, sind denn die Pilze, die in den Altbäumen sind, auch in den jungen Bäumen zu finden? Also sind die prinzipiell auch infiziert mit dem, was ihre Vorgängergeneration sozusagen unter Umständen das Leben gekostet hat?
Also genau, das trifft insbesondere auf einen von so einem Schlüsselpathogen zu, also ein Pathogen, wo wir sagen, das ist wirklich auch flächenübergreifend bei der Buchenvitalitätsschwäche beteiligt. Und da konnten wir jetzt zumindest für 13 Bestände zeigen, dass je häufiger der im Altbestand nachgewiesen wurde, umso häufiger haben wir noch eine Verjüngung gefunden. Also der ist überall vorhanden. Häufiger nachweisen können wir ihn trotzdem in den geschädigten Beständen als in den ungeschädigten Beständen. Man muss aber dazu sagen, wie gesagt, das sind nur 13 Flächen. Also es ist trotz allem schwierig, da jetzt schon direkt auf die Allgemeinheit zu schließen. Aber unsere Ergebnisse geben erstmal den Hinweis, dass das tatsächlich so ist.
Und wisst ihr inzwischen auch etwas besser vielleicht, ob man sagen kann, dass der Baum zwangsläufig sterben muss, wenn er sich mit einem dieser schlimmsten Pathogene sozusagen, du nennst sie gerade Schlüsselpathogene, infiziert hat? Ist das absehbar?
Also grundsätzlich ist die Buchenvitalitätsschwäche ja eine Komplexerkrankung, die durch Endophyten geprägt ist. Also durch Pilze, die im gesunden Gewebe vorkommen und in dem Zustand den Baum nicht schädigen, also nicht als Pathogene auftreten. Wird der Baum dann in seiner Vitalität eingeschränkt, geschwächt, können die als Pathogene auftreten. Das heißt, nur das Vorhandensein des Pilzes ist für den Baum eigentlich in dem Stadium irrelevant, möchte ich mal sagen, oder zumindest liegen das unsere Ergebnisse nahe. Das Problem wird immer erst kommen in dem Moment, wo der Baum geschwächt ist, unter Stress gerät. Und dann können das Pathogene werden. Insofern kann man die Frage klar mit Nein beantworten. Also nur weil der Pilz vorhanden ist, bedeutet das auf gar keinen Fall den Tod des Baumes.
Und wenn es losgeht, also wenn er ausbricht, weil der Baum eine Schwäche zeigt, kann man dann abschätzen, wie lange es normalerweise dauert? Habt ihr dazu Daten?
Das ist schwierig zu beantworten. Also das kommt natürlich immer auf den speziellen Krankheitsverlauf an. Also grundsätzlich fängt das ja an durch Trockenheit und Hitze. Der Baum wird in seiner Vitalität herabgestuft oder leidet darunter und seine Abwehrreaktionen sind nicht mehr so präsent, kann er nicht mehr so umsetzen wie ein gesunder Baum. Und dadurch werden eben diese Pilze aktiv. Und die Frage ist immer, wo werden diese Pilze aktiv? Ein befallener Krone zum Beispiel ist für den Baum häufig noch nicht so dramatisch, sage ich mal. Wir beobachten, dass Bäume, die starke Kronenschäden haben und das auch lange tatsächlich diesen Zustand erhalten können, teilweise sich sogar regenerieren können. Schwieriger wird es dann, wenn auch noch zusätzlich Wurzeln betroffen sind oder der Stamm betroffen ist. Und dann hat man auch Situationen, dass die das nicht immer oben in der Krone auch anzeigen. Das heißt, es gibt Wurzelpathogene, die verschlimmern die Situation eben noch, weil sie natürlich Wurzel schädigen, die Wasserverfügbarkeit wird noch schlechter für den Baum und teilweise werden die dann noch entwurzelt. Das heißt, die kippen um und man sieht das vorher nicht. Insofern, was ich sagen will, es gibt Situationen, da zieht sich das über Jahre und der Baum stirbt nicht ab und man denkt, der sieht richtig schlecht aus. Und andere Situationen, da kippt der Baum von heute auf morgen um und man hat das gar nicht so erwartet. Deswegen ist das tatsächlich auch wieder so, dass man hier wie so häufig sagen muss, es kommt darauf an, auf den tatsächlichen Fall.
Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist Spaziergänger, befindet sich im Wald, gibt es dann bestimmte Pilze, bei denen ihr schon sagen könnt, wenn der Baum die hat, ist die Gefahr besonders groß, dass es dazu Astabbrüchen kommt oder zu so, wie du gerade beschrieben hast, schnellen Umfallen des Stammes?
Also wie gesagt, auf Biscocknauxia nummularia kann ich da ein bisschen eingehen. Das ist der häufigste Pilz, den wir isoliert haben, auch der häufigste endophytisch, also im gesunden Gewebe vorkommende Pilz, den wir isoliert haben.
Wie heißt der nochmal ganz
genau? Biscocknauxia nummularia. Auf Deutsch ist das die Pfennigkohlenkruste. Der hat also sehr, sehr viele Trivialnamen, deswegen benutze ich meistens eher den Fachnamen mit Biscocknauxia nummularia. Das ist eindeutig. Genau, der ist einer von diesen Pilzen, der tatsächlich auch Grünastabbrüche verursachen kann. Also das dokumentiert, dass ein Baum oder gesunde Äste noch hat und die dann quasi für die Person unten nicht erkennbar dazu führen kann, dass der abbricht und herunterbricht.
Also der zersetzt lebendes Gewebe, wenn man so
will. Der zersetzt lebendes Gewebe. Das ist eigentlich ein Pilz, der war die letzten Jahre, also vor dieser Trockenphase, war der eigentlich eher beschrieben als Saprophyt. Ein Pilz, der totes Gewebe abbaut. Ja. Und zwar war der auch sehr eng verknüpft mit der Astreinigung. Also wenn ein Baum merkt, dass sich bestimmte Äste, jetzt mal ganz simpel formuliert, nicht mehr lohnen für die Photosynthese, weil die beschattet werden, dann versorgt er den Ast nicht mehr mit Nährstoffen und baut dann eine Schutzzone quasi an, lässt den quasi freiwillig absterben, ist für ihn ja nicht mehr relevant. Und da kommt dieser Pilz eigentlich ins Spiel. So ist er schon seit mindestens Jahrzehnten, vielleicht so, also langer, langer Zeit schon bekannt. Und jetzt ändert sich das halt und plötzlich greift der Gewebe an, das für den Baum halt überlebenswichtig ist.
Spielen in dem ganzen Komplex Buchenvitalitätsschwäche eigentlich auch Insekten eine Rolle?
Das auf jeden Fall auch. Da gibt es auch, würde ich sagen, zwei Schlüsselinsekten, Schlüsselschädlinge, wenn ich das so sagen kann. Das ist einmal der Buchenprachtkäfer und einmal der kleine Buchenborkenkäfer. Und die sind auch schon sehr lange beschrieben als Schädlinge, die immer mit Trockenheit und Hitze zusammen vorkommen. Also immer, wenn wir ein Trockenjahr haben, dann finden wir auch in der Literatur kurz darauf Diskussionen, welche Rolle spielen diese Insekten eigentlich. Und gerade nach dem sehr extremen Jahr, dem heißen Jahr von 1976, dem Trockenjahr, wurde auch der kleine Buchenborkenkäfer immer mehr, oder dem wurde eine immer größere Rolle zugesprochen, eben bei diesen Schäden, die auftreten. Da hat man vorher auch gesagt, das ist eigentlich ein kleiner Käfer, der befällt nur Totholz, nur abgestorbene Äste. Und da hat sich dann ja der Eindruck auch gewandelt, dass man sagt, der trägt da auch deutlich zu bei.
Und kannst du nochmal vielleicht kurz und knapp erklären, was eigentlich dann der Grund dafür ist, dass sowohl Pilze auch als auch Insekten es so viel einfacher haben, den Baum zu schädigen? Also teilweise sind sie ja schon da, aber ihn dann wirklich krank zu machen, wenn es trocken ist.
Genau, also das eine ist die Buche. Wenn wir die Buche an sich anschauen, je heißer es ist, also es ist tatsächlich nicht nur die Trockenheit, es ist auch die Hitze. Durch die Hitze haben wir halt über die Blätter deutlich mehr Wasser, das da abgegeben wird, also eine deutlich höhere Transpiration. Das führt dazu, dass der Baum das ja kompensieren muss, über die Wurzeln wieder mehr Wasser aufnehmen muss. Wenn jetzt aber kein Wasser im Boden vorhanden ist, dann kann es sein, dass dieser Wasserfluss über die Leitbahn im Baum unterbrochen wird und es kommen Luftbläschen in den Baum, in das Gewebe, sogenannte Luftembolien. Und die können sich dann auch noch über die Zellen weiter verbreiten, über die Tüpfel, also Verbindung zwischen den Zellen, sage ich mal ganz einfach, und sich ausbreiten im Gewebe. Das führt dann dazu, dass oberhalb das Gewebe nicht mehr mit Wasser versorgt werden kann durch diese Luftembolien, durch diese Lufteinschlüsse. Und das führt natürlich zum einen schon mal zum Zelltod, also das führt dazu, dass Gewebe absterben kann. Das andere ist, dass die Abwehrreaktion, also ein Baum hat ja auch Abwehrmechanismen, die funktionieren nicht mehr in dem Umfang, wie das ein gesunder Baum kann. Und das dritte ist, dass Pilze, um Holz abzubauen, also um Holzfäulen zu verursachen, muss Sauerstoff vorhanden sein. Ohne Sauerstoff können Pilze in der Regel kein Gewebe abbauen. Und das ist der eine Teil. Das heißt, wir haben einen Baum, der ist deutlich weniger gewappnet, sag ich mal, gegenüber den Pilzen und gegenüber den Insekten. Und das zweite ist, wir beobachten, dass gerade diese Pilze, die jetzt schädigend auftreten, noch Pilze sind, die ein sehr hohes Temperaturoptimum haben. Also gerade bei, ich komme nochmal auf Bisconoxia nummularia zurück, da konnten wir jetzt zeigen, dass bestimmte Stämme, also genetische Varianten, erst bei 28 Grad ihr Wachstumsoptimum haben und bis 33 Grad wachsen, was unheimlich hoch ist für einen Pilz. Und die halt immer dominanter auftreten, eben auch Konkurrenzvorteile bei diesen neuen heißen Bedingungen haben gegenüber anderen Pilzen. Und ja, bei Insekten ist das eine ähnliche Situation. Das sind dann auch Käfer, die eben sich, also die sich besser vermehren können. Die Generationen entstehen schneller dadurch bei diesen warmen Bedingungen. Das heißt, die kommen leichter eine Massenvermehrung
quasi einleiten. Wie auch beim Borkenkäfer quasi.
Genau, das ist dasselbe Phänomen im Grunde. Weil diese Insekten können auch gesunde Bäume eigentlich, die sind immer ein bisschen da, wenn oben kleine Reste absterben, dann findet man die immer, also auch bei relativ ungeschädigten Bäumen wird man die finden, aber beschränkt auf abgestorbene tote Äste in der Krone halt.
Ist ja eigentlich eher unüblich, wenn man an Pilze denkt, denkt man ja eher nicht an Trockenheit, sondern man denkt an feuchte Standorte, ne?
Pilzzucht. Das hängt sehr davon ab. Also generell, wenn wir hier über Pilze reden, dann sind das meistens nicht die Pilze, die man im Kopf hat, wenn man an Pilze denkt. Also jetzt im Sinne von Champignons oder so. Das gibt's tatsächlich auch. Also gerade wenn wir dann Richtung Holzfäule gehen, dann kommen tatsächlich auch mehr diese Pilze ins Spiel, diese sogenannten Basidiomyceten, die man dann auch aus dem Supermarkt kennt. Also beispielsweise der Austernseitling, kennt vielleicht der ein oder andere, das ist tatsächlich ein Pilz, der kommt relativ spät. Also wenn die Krankheit schon weit vorangeschritten ist und eben noch mehr Luft eingedrungen ist, dann kommt der zum Beispiel auch häufig vor. Zunderschwamm ist so einer, der ganz am Ende kommt oder so. Das sind dann so diese klassischen Pilze, die man sich vorstellt. Das meiste, was wir jetzt forschen, also auch diese 300 Pilzarten, die wir da isoliert haben aus diesem Buchengewebe, das sind zum Großteil Pilze, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann oder die okay, sehr, sehr kleine Fruchtkörper bilden können. Also Ascomyceten nennt man die dann, die Schlauchpilze. Das ist nicht so das, was man eigentlich als Laie im Kopf hat, wenn man einen Pilz denkt.
Und Joscha, du hast jetzt eben aus der Vogelperspektive sozusagen berichtet, dass es einen bestimmten Index gibt, den ihr da benutzt. Ich habe den Namen gerade wieder vergessen. Aber
FCA, Forest Condition Anomaly Index.
Genau. Kannst du noch mal kurz erläutern, wie macht der denn sich sozusagen einen Zugang zur Gesundheit des Baumes aus den Satellitendaten?
Genau. Ja, gut, dass du noch mal fragst, weil das ist tatsächlich auch so ein Knackpunkt. Ne? Wir sprechen über Baumvitalität. Was heißt das jetzt? Und kann man, also wenn wir die Vitalität im Feld angesprochen haben, zum Beispiel haben wir wir das ja, haben wir letztes Mal schon erzählt, mit einem Fernglas gemacht, anhand der Kronenverlichtung. Jan schaut nochmal wirklich in die Bäume rein und guckt sich die Pilze an und schaut, welche Pathogene sind tatsächlich da. Und wenn wir allerdings von in der Fernerkundung von Vitalität sprechen, also sprich die Satellitenbildauswertung, dann ist das im Grunde genommen ein Grünwert oder so, wie grün wirkt der Wald von oben vom All aus. Also wie viel Grün und auch nahe infrarotes Licht reflektiert der wieder ins All. Und da haben natürlich erstmal alte Wälder mit viel Biomasse erstmal einen höheren Grünwert. Deswegen hat dieser FCA-Index ist tendenziell in dichten Wäldern erstmal höher. Und wir haben jetzt halt geschaut, wie ist denn aber beim selben Pixel jetzt der Unterschied über die Jahre? Also hat sich ein Pixel, was vorher schon sehr vital quasi angezeigt wurde, ist das über die Jahre schlechter geworden oder nicht? Und genau so haben wir uns der Sache da angenähert. Und da waren dann eben die Faktoren, die ich gerade eben gesagt habe, die in dem Kontext reden wir quasi von prädisponierenden Faktoren für die Buchenvitalitätsschwäche. Also was sind die,
was öffnet Tür und Tor für den Käfer?
Genau, sozusagen. Oder und den Pilz. Und da, wie habe ich ja schon erwähnt, also da spielt vor allen Dingen der Wasserhaushalt eine sehr wichtige Rolle. Aber natürlich werden auch ältere Bäume, sind risikoanfälliger.
Haben sich die Niederschlagsmuster denn da deutlich verändert in dem Gebiet? Kannst du da was zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war eine nie dagewesene seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Also auch eigentlich in ganz Mitteldeutschland extrem hohe Anomalie. Also im Vergleich zu den Vorjahren.
Du meinst jetzt die Jahre 2018, 19
bis 22, ja. Auch 23 noch. Und auch 24 war es noch warm, aber da kam zum Glück deutlich mehr Niederschlag jetzt. Aber
das ist, glaube ich, immer das, was bei den Leuten hängen bleibt. Ne? Wenn man so an sich selber denkt, wie war eigentlich der Sommer 2024, dann sagt man immer, so toll war der jetzt nicht, würde der Durchschnittsbürger wahrscheinlich sagen, weil man mehr auf Niederschlag und so weiter achtet als auf jetzt Wärme und Hitze. Die stört uns ja zu Hause weniger stark als jetzt vielleicht die Natur da draußen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall nicht zu trocken auch. Der Eindruck ist also nicht ganz falsch, dass 2024 jetzt nicht mehr so trocken war. Es war aber immer noch sehr warm, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Und trotzdem sprechen die Bioklimatologen, glaube ich, davon, dass diese Trockenphase zunächst beendet ist. Also diese große Anomalie, die seit 2018 angehalten hat, hat ein Ende gefunden, zumindest kurzfristig. Was jetzt in Zukunft passiert, werden wir nicht wissen. Liegt dann auch nach unserem Projekt, werden wir also im Rahmen des Projektes zumindest nichts mehr zu sagen können, aber wird sicher natürlich noch die Wissenschaft beschäftigen. Was mich jetzt interessiert, wenn wir schon von Wissenschaft sprechen, was ist denn in euren wissenschaftlichen Tagesgeschäften sozusagen schiefgelaufen? Also gibt es Dinge, wo ihr sagt, Mann, das ist in dem Projekt vollkommen anders gelaufen als geplant? Vielleicht, Jan, du zuerst.
Ja, genau. Also was ich da auf jeden Fall von erzählen kann, oder erstmal als einleitenden Satz, eigentlich läuft selten alles so, wie man sich das am Anfang erhofft oder auch plant. Meistens muss man irgendwie noch ein bisschen was anpassen. Eine Sache, die bei uns wirklich komplett schiefgelaufen ist, war ein Gewächshausversuch. Da haben wir Buchen infiziert mit einem Pilz. Die Pflanzen waren so 1 Meter bis 2 Meter, sind ja dann groß. Die werden dann in Töpfen mit Erde in das Gewächshaus gestellt und dann, wie gesagt, mit einem Pilz beimpft. Und wir haben uns dann noch gedacht, ein interessantes zusätzliches Thema, das wir erforschen wollen, neben wie pathogen ist der Pilz, also was passiert mit den Pflanzen, wenn wir die beimpft haben, ist, wie reagiert der Pilz auf Trockenheit, also wenn die Pflanze durch Trockenheit gestresst ist.
Wie muss ich mir die Impfung vorstellen? Ist ja nicht eine positive Impfung, wie wir Menschen für uns versuchen zu machen, sondern eine negative, ihr verabreicht.
Genau, wir haben dann Petrischalen dabei, da ist ein Nährmedium drauf und darauf wächst ein Pilz. Da werden dann Stücke rausgestanzt quasi mit so einem Korkbohrer und dann wirklich in den Pilz reingestanzt, in das Gewebe rein.
In den Pilz oder in den Baum?
In den Baum, Entschuldigung, ja. Habe ich gesagt, in den Pilz. In den Baum wird der Pilz reingestanzt. So. Okay. Genau, so läuft das dann. Man beobachtet das dann so ein halbes Jahr. Normalerweise sagt man immer, das beginnt mit der Vegetationsperiode und endet mit der Vegetationsperiode. Und beobachtet das dann, dass man einmal in der Woche, das Gewächshaus bei uns ist relativ weit weg. Das heißt, wir konnten das eigentlich immer nur einmal die Woche kontrollieren. Und das hat eigentlich auch alles ganz gut geklappt. Also auch diese Bewässerung anzuschließen, das war dann eine automatisierte Bewässerung, wo wir sagen können, die Hälfte der Pflanzen, ich glaube, das waren so 180 Pflanzen, die wird gut bewässert. Die andere Hälfte wird sehr spärlich bewässert, um diesen Trockenstress zu simulieren. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, wenn wir die Feuchte in der Erde gemessen haben, dass unsere Trockenvariante immer tiefer und tiefer und tiefer geht und schon in pflanzenbedrohende Sphären, sage ich mal, da geht und wir die gar nicht so trocken haben wollten. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, jemand hat uns die Bewässerung von der Trockenvariante einfach zugedreht, ohne dass wir das gemerkt haben. Das war so das Erste, wo wir dachten, okay, da wollten wir eigentlich gar nicht hin, aber die Pflanzen haben zumindest überlebt. Insofern war das noch gar nicht so dramatisch. Das Zweite, was dann dazu kam, war, dass sich die Buchenblattlaus bei uns wie verrückt ausgebreitet hat. Also die Blätter waren teilweise schneeweiß durch diese Laus, die da Saugschäden an den Pflanzen macht, was wir natürlich auch nicht haben wollen, weil dann haben wir wieder einen neuen Faktor drin. Den Faktor können wir aber auch nicht erklären, weil wir ja nicht wissen, welche Pflanze wird wie stark von dieser Blattlaus befallen. Das heißt, das war schon mal unschön. Darauf haben wir dann versucht, mit Marienkäferlarven zu antworten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die hat sich weiter vermehrt. Und im Endeffekt ging es dann nur noch bergab von da. Also wir haben dann irgendwann gemerkt, dass das ist ein Wohngebiet, dieses Gewächshaus, dass die Nachbarskatzen unsere Pflanzen umgegraben haben. Irgendwann hat die Bewässerung nicht mehr funktioniert, weil uns irgendein Tier die Bewässerungsschläuche durchgebissen hat. Ich glaube, es war ein Marder, also der hat ja einfach durchgeknabbert. Dann mussten wir erstmal die Bewässerung wieder installieren. Und als wir dann die Pflanzen geerntet haben, also die letzte Phase ist, wir schauen, in welchem Zustand sind die Pflanzen, haben sich da Wunden, also Nekrosen an der Pflanze gebildet, um diese Infektionsstelle, die wir da künstlich hervorgerufen haben, entwickelt. Und dann werden die eben abgeschnitten, die Pflanzen, und die Wurzeln auch noch ausgegraben, um zu schauen, wie haben sich die Wurzeln entwickelt. Und dabei haben wir dann gemerkt, dass in dieser Erde, die wir von einer Pflanzschule bekommen haben, dass sich da Engerlinge drin entwickelt haben, also Larven von Käfern, Larvenstadien von Käfern, die im Boden leben und von denen man halt auch sagt, dass es da einige gibt, die Wurzelschäden verursachen. Das heißt, wir hatten wieder einen Faktor drin, den wir nicht erklären konnten, weil wir eben nicht wussten, haben die eventuell Schäden an den Wurzeln verursacht. Insofern ging da wirklich während der Zeit schon alles schief. Und das Ende war dann auch noch, dass wir den Pilz nicht wirklich reisolieren konnten. Also normalerweise infiziert man den Baum, wartet dann eine Weile, also diese Inkubationszeit ab, und am Ende versucht man den aus diesen nekrotischen, aus diesen abgestorbenen Stellen, aus diesen Wunden wieder zurück zu isolieren, um zu sagen zu können, der Pilz ist überlebensfähig im Gewebe und höchstwahrscheinlich verantwortlich für die Schäden. Und das haben wir auch nicht geschafft. Also wir konnten am Ende nicht mal sagen, der Pilz ist jetzt verantwortlich für diese Nekrosen. Ja, und damit muss man dann irgendwie umgehen. Also für uns war es dann zu der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das wird wahrscheinlich nichts mit einer Veröffentlichung von diesem Versuch. So geht das manchmal, gerade bei Versuchen, die draußen sind, wo man nicht so leicht wie im Labor zusätzliche Faktoren abschirmen kann, sage ich mal.
In diesem Gewächshaus sind die Bäume bewässert worden, sagst du? Die wurden genau. Auch die Schläuche dann zerstört. Das heißt, genau. Ihr hattet auch Trockenschäden noch dazwischen, die vielleicht auch nicht geplant waren.
Wir haben das zum Glück, also wirklich einmal die Woche, wie gesagt, sind wir da immer reingegangen, haben geschaut. Das heißt, wir haben das relativ schnell gemerkt. Problematisch war auch noch die Person, die uns diese Bewässerung angeschlossen hat. In dem Jahr haben wir das noch nicht selber gemacht. Die war dann auch noch langzeitkrank und konnte uns nicht aushelfen. Das heißt, wir mussten erstmal schauen, wie kriegen wir das jetzt selber wieder repariert. Insofern, ja, es ging alles runter und drüber. Also wir haben das dann einigermaßen wieder hinbekommen. Ich sag mal, wenn am Ende rausgekommen wäre, dass wir den Pilz zumindest häufig reisolieren können, dann hätten wir noch drüber diskutieren können, ob wir irgendwas mit den Ergebnissen anfangen können. Aber so war dann halt klar. Für eine wissenschaftliche Veröffentlichung reicht das auf jeden Fall nicht.
Joscha, wie war's bei euch?
Ich muss da überlegen. Ich glaube, die größte Panik hatte ich, als ich einmal im Solling kurz vor Feierabend mit meinem Kollegen und unserem Auto stecken geblieben bin. Also wir haben uns festgefahren und es wurde langsam dunkel und wir waren noch sehr weit vom nächsten Dorf entfernt. Der Solling ist ja auch groß und hatten kein Wasser mehr. Und da habe ich angefangen zu schwitzen. Aber wir haben es mit Schieben und ein bisschen Graben dann auch wieder rausbekommen. Okay. Und sind glücklich nach Hause gefahren.
Und wenn man jetzt so ein bisschen Revue passieren lässt, ich meine, dieses Projekt Buche Akut, über das wir hier sprechen, ist noch nicht ganz zu Ende, aber sehr bald. Also wir befinden uns jetzt in der Phase, in der die Ergebnisse zusammengetragen werden, wo die Öffentlichkeitsarbeit nochmal ganz stark in den Vordergrund rückt. Welche eurer Ergebnisse würdet ihr sagen, sind denn jetzt besonders bedeutend? Was ist für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder trotz Klimawandel wichtig? Und was von dem, was wir herausgefunden haben, könnte vielleicht auch den Bewirtschaftern, den Försterinnen und Förstern draußen von Nutzen sein? Vielleicht Jan, du zuerst.
Genau, also ich glaube, das, was man sich bewusst machen muss, ist, dass diese Pilze da sind. Das konnten wir jetzt zeigen. Die sind im Baum vorhanden und die sind auch großflächig vorhanden. Das heißt, man kann nicht irgendwie eine Verbreitung eindämmen oder so, wie man das noch von Käfern, von Insekten kennt, gerade von der Fichte. Sondern man muss halt schauen, dass die Buche so wenig wie möglich in ihrer Vitalität eingeschränkt ist. Also waldbauliche Maßnahmen treffen, dass das eben nicht passiert, dass die weiter gut versorgt sind, dass das Klima nicht so stark abweicht.
Also die Voraussetzungen dafür möglichst schlecht machen, dass es überhaupt dazu kommt, dass der Baum so schwach ist, dass er dann sich nicht mehr
verteidigen kann.
Also der Feind ist schon da, wenn man
genau so will. Genau, der Feind. Ja, vom Waldschutz, wir gehen halt immer auch von der Situation aus, dass wir von Pilzen nur als Pathogen sprechen. Das ist halt ja unser Arbeitsgeschäft. Aber grundsätzlich darf man natürlich nicht verwechseln, dass sehr viele Pilze oder eigentlich alle Pilze ihre Funktion haben. Nur manchmal stehen die halt unserem Ziel entgegen. Genau, also wichtig ist einfach, dass man schaut, dass die Pilze nicht unter die Bäume nicht unter Trockenstress geraten. Und das ist natürlich einfacher gesagt als getan, gerade im Zuge des Klimawandels, wo wir immer mehr Trockenjahre erwarten werden. Aber man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass man da irgendwie direkt angreifen kann, sage ich mal, direkt die Pilze beeinflussen kann, die sind schon vorhanden.
Das heißt, ein Waldbesitzer, der euch ruft und der sagen würde, könnt ihr euch mal meinen Wald angucken, ich habe das Gefühl, hier stimmt was nicht, dem könntet ihr sagen, die und die Pilze sind da, die und die Pilze scheinen Schädigungen zu machen, aber letzten Endes kann der Waldbesitzer dagegen wenig tun, wenn sie erstmal da sind.
Also genau, was jetzt diese häufigen, wie gesagt, Biscocknox anomalaria ist ein Fall, der einfach immer vorhanden ist, mit dem man sich einfach arrangieren muss, dass der da ist. Wir merken ja zeitgleich auch, dass Pilze aus dem mediterranen Raum Zulauf bei uns finden, also dass Pilze, die im mediterranen Raum schon schädigend aufgetreten sind an anderen Baumarten, jetzt bei uns nachgewiesen werden können und teilweise auch als schwere Pathogene eingestuft werden können der Buche. Das heißt, da haben wir nochmal eine andere Dynamik, dass wirklich von außen irgendwo was reinkommt. Da können wir aber im Moment auch noch nicht sagen, wie weit verbreitet die sind. Unsere Nachweise sind da, aber noch nicht sehr häufig. Im Moment würde ich auch sagen, dass wir die eher im Süden von unserem Untersuchungsgebiet nachweisen können. Im Norden haben wir sie jetzt weniger gefunden.
Okay, Jan, das heißt aber im Prinzip ja, dass die Bewirtschafter des Waldes, also die Försterinnen und Förster da draußen, keinen Einfluss nehmen können auf die Frage, welche Pilze sind in ihrem Wald. Sie können keinen Einfluss nehmen aufs Wetter. Das heißt, ihnen bleibt nach wie vor nur der Einfluss auf die Struktur ihrer Wälder. Und genau da setzt ja unser Teilprojekt 3 an, das Teilprojekt, was ich mit Dr. Kirsten Fritz zusammen bearbeite, indem wir uns mit den Laserscanning-Daten angeschaut haben, welche Wälder haben eigentlich die stärksten Strukturveränderungen erlitten innerhalb unserer Projektlaufzeit. Und da gab es durchaus eine Überraschung, denn eigentlich sind es jetzt vor allem die Wälder, die die stärksten Veränderungen erleiden, die bisher sehr gut dagestanden haben. Also die Wälder, die wenig Vitalitätsverluste hatten, soweit, sind jetzt diejenigen, die die stärksten Veränderungen durchmachen. Und wo wir gerade bei Überraschungen sind, würde ich euch gerne noch fragen, welche Ergebnisse haben euch eigentlich am meisten überrascht oder für welche musstet ihr besonders hart arbeiten? Vielleicht, Joscha, die Frage gleich zuerst mal an dich.
Also was wirklich schwierig war die Babylon, die Turm des Babylon Problematik der verschiedenen forstlichen Standortskartierungen zusammenzubringen und die zu harmonisieren der verschiedenen Länder.
Das heißt, jedes
Bundesland hat ja eine eigene Systematik. Aber wir haben es geschafft. Und das war aber eine große Hürde, glaube ich. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir teilweise beobachten können, dass auch besonders Nordhänge stark betroffen sind. Und auch es häufig so war, dass eben Bestände, die sonst sehr, sehr gut wasserversorgt waren, also die sonst immer überdurchschnittlich gut dastanden, jetzt auf einmal überdurchschnittlich, also dass die Veränderung jetzt da besonders stark ist. Könnte man vielleicht damit erklären, dass die einfach nicht daran angepasst sind und die eigentlich immer gut wasserversorgt waren und jetzt dann nach 4 Jahren ohne Niederschlag oder fast gar keinem Niederschlag, die dann auch auf einmal trocken gefallen sind und dadurch dann eben jetzt so starke Schäden entwickelt haben und das aber auch einfach noch nicht gewöhnt waren, vorher auch schon mal trocken zu stehen. Das war auf jeden Fall für mich ein bisschen ein überraschendes Ergebnis, aber genau.
Da unterscheidet sich ja auch euer Teilprojekt stark von den anderen, die den Flächenbezug haben. Also wir in der Struktur, in dem Strukturteilprojekt, genauso wie die Pathologen, arbeiten ja auf den Flächen ganz gezielt, auf wenigen Flächen mit sehr intensiven Messmethoden, während ihr natürlich die gesamte Landschaft im Blick habt. Das heißt, wahrscheinlich auch da einen tieferen Einblick in eben nicht mehr so sehr durch unseren Momentaufnahme und unsere Flächenauswahl beeinflusste Faktoren, sondern alle Faktoren. Interessant. Das heißt, es bleibt eine Arbeitshypothese zu schauen, woran liegt das?
Woran liegt das? Also genau, und auch eine generelle Tendenz auch noch so, umso weiter nördlich, also die Plots in Niedersachsen zum Beispiel waren auch deutlich weniger geschädigt. Je weiter man nach Norden kommt, umso weiter man nach Osten kommt. Also es scheint auch ein bisschen der Einfluss des Meeres wahrscheinlich eine Rolle zu spielen, was dann natürlich auch wiederum den Niederschlag bedingt. Insofern, genau.
Okay.
Schon ein paar interessante.
Und Einige. Habt ihr eine neue Pilzart entdeckt, Jan?
Das kann man so leicht leider nicht beantworten. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich ist das so, dass wir einen bestimmten Teil der DNA auslesen von einem Pilz, der sich eignet, um die Pilze zu bestimmen. Mit diesem Teil gehen wir dann in eine Datenbank und gleichen den ab mit Daten, die da schon hinterlegt sind, wo die Pilze entsprechend beschrieben sind oder festgelegt sind. Und wenn wir eine hohe Übereinstimmung haben oder eine direkte Übereinstimmung, das gibt's auch von 100%, dann sagen wir, okay, wir haben denselben Pilz gefunden, dann ist das abgehakt. Häufig haben wir die Situation, das ist nicht so. Also wir haben einfach nicht die Übereinstimmung, die wir uns erhofft haben. Und das kann halt verschiedene Ursachen haben. Entweder ist der Pilz nicht in der Datenbank drin, das kann natürlich sein. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, warum das so sein kann. Und eine Möglichkeit wäre eben auch, wir haben einen neuen Pilz entdeckt. Und es gibt auch eine Gruppe von Pilzen, die wir isoliert haben, also die wir in Kultur, in Petrischalen als Einzelkulturen gezüchtet haben oder naja, in Einzelkultur gebracht haben. Und da vermuten wir, dass das neue Pilze sind, also tatsächlich eine Gruppe ist von mehr oder weniger nah verwandten Pilzarten. Aber dann ist das halt unfassbar zeitaufwendig, jetzt diese Pilze zu beschreiben. Also im Grunde braucht man Spezialisten für diese Pilzgruppe, der sich in dieser Pilzgruppe schon auskennt. Dann müssen wir halt sagen, warum wir glauben, das ist eine eigene Pilzart und das entsprechend darstellen. Und da das halt im Grunde immer Pilze sind, die jetzt für die Pathogenität gar nicht so relevant sind oder für die Buche nicht so relevant sind als Schädlinge, steht das hinten an. Also grundsätzlich planen wir das schon, dass wir eventuell dazu auch noch was veröffentlichen und eventuell dann wirklich eine neue Pilzart beschreiben, eine neue Pilzart festlegen. Aber im Moment haben wir die Zeit nicht und es ist ja eigentlich auch nicht unser direktes Forschungsziel, eine neue Pilzart zu entdecken und zu beschreiben. Genau, aber das ist einfach so Stand der Dinge, wie das gerade ist bei uns.
Ja, halten wir also fest, vieles ist nicht so einfach, wie man sich das oft vorstellt oder wünscht. Die Zusammenhänge sind kompliziert. Ich danke euch beiden für die Zeit. Sie ist leider schon wieder um. Wir sehen uns wieder spätestens bei der Abschlussveranstaltung und bis dahin alles Gute.
Danke.
Die Abschlusstagung von Buche Akut findet im Sommer 2025 statt und wir werden dabei nochmal alle Ergebnisse besprechen und auch die vermutlich letzte Folge dieser Podcast-Reihe aufzeichnen. Schaltet also gerne im Sommer wieder ein. Diese Folge wurde im März 2025 aufgezeichnet. Das Projekt Buche Akut ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dem Forschende aus drei Institutionen eng zusammenarbeiten. Die Universität Göttingen, das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum in Gotha und die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen. Gefördert wird das Projekt über die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, Förderprogramm Wald-Klimafonds mit Mitteln des Landwirtschaftsministeriums und des Umweltministeriums. Förderkennzeichen 2220WK10A-C1. Bei Fragen zu diesem Podcast schreiben Sie mir, Dominik Seidel, eine E-Mail an dseidel@gwdg.de.